Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt. Im Podcast Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
In der Physik ist ein Impuls eine Größe, um die Bewegung eines Körpers zu beschreiben. Impulse finden also im Leben andauernd statt, zum Beispiel bei Sportarten wie Tennis, Fußball oder Billard. Impulse bringen also etwas in Bewegung. Etwas in Bewegung gesetzt hat auch mein heutiger Gast Dr. Nikolaus Förster. Denn er hat 2013 das Magazin Impulse im Rahmen eines Management-Buyouts aus dem Verlag Gruner und Jahr herausgelöst und mit einem anfangs gerade mal 20-köpfigen Team die Impulse Medien GmbH gegründet. Und seitdem ist er ständig in Bewegung und das sehr erfolgreich. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast Gewinn mit Sinn. Und ein ebenso herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast, Dr. Nikolaus Förster.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Herr Förster, Sie waren vor einiger Zeit zu einer Schweigewoche im Kloster. Was hat Sie dazu bewegt? Und war das eher so eine einmalige Aktion oder machen Sie das immer wieder mal?
Ja, als Unternehmer ist man ja, ich zumindest, viel unterwegs. Man bekommt viele Mails und Briefe und ist dauernd im Trubel. Und deswegen ist es für mich etwas, eigentlich ein Luxus, muss ich sagen. Also einmal im Jahr mache ich eine Woche lang in einem Schweigekloster. Seit vielen Jahren jetzt schon. Das ist keine Einmalsache, sondern ich mache es immer wieder. Und für mich ist es eine sehr, sehr wertvolle Zeit, weil man de facto auf sich selbst zurückgeworfen wird. Also es geht nicht mehr um irgendwelche Inhalte. Man geht wirklich ganz, ganz tief ins Schweigen. Selbst keine Bücher, kein Lesen, gar nichts, absolute Stille. Und das ist etwas, was ich sehr genieße.
Und dann kommen Ihnen aber 1000 Ideen in den Kopf, mit denen Sie dann irgendwann wieder in den Verlag zurückkommen und so Ihr Team überfallen und denken, ach du je, da war schon wieder im Kloster und jetzt geht's wieder los? Oder wie kann man sich das vorstellen dann?
Ja, das kann schon passieren. Das passiert aber auch halt nicht nur im Kloster, sondern egal, wenn ich unterwegs bin, Menschen treffe, es sind immer spannende Gespräche und man kann aus allem was Gutes rausziehen, was interessant ist. Im Kloster geht es eigentlich darum, dass man eben keine Notizen macht, keine Ideen aufschreibt, dass man eigentlich wegkommt von der Ebene der Gedanken auf eine noch tiefere Ebene, also quasi nochmal so eine Klarheit gewinnt für sich. Deswegen, ja, es kann gut sein, dass ich mit Ideen zurückkomme, aber eigentlich ist das gar nicht die Idee, dass ich Ideen entwickle. Die Ideen sollen Ich stehe wahrscheinlich auf der Rückfahrt im Zug dann aus Süddeutschland nach Hamburg zurück.
Also ich war selber auch schon dreimal im Kloster, allerdings kein Schweigekloster, sondern eher so auch so ein Rückziehen, um mal so zur Ruhe zu kommen, ein bisschen, ja, einfach zu entspannen. Das war eine gute Zeit, aber ich brauchte immer ein Buch zum Lesen. Also ein Schweigekloster habe ich mich bisher noch nicht getraut. Aber wäre das was Sie so anderen Unternehmerinnen und Unternehmer empfehlen könnten, auch mal so eine Auszeit zwischendrin zu nehmen, um Klarheit zu gewinnen?
Auf jeden Fall. Also man muss es jetzt ja nicht so krass machen, eine ganze Woche völliges Schweigen und so weiter und so weiter. Ich kenne viele Unternehmer, die sagen einfach, ich mache einmal im Jahr, die 3-4 Tage, irgendein Hotel buche ich mir, um da mal einfach 3-4 Tage raus zu sein aus dem Alltag, um über Dinge nachzudenken, über Strategien nachzudenken. Auch das ist in Ordnung, ja. Oder andere nutzen Sport, indem sie sagen, ich laufe regelmäßig, das brauche ich, um runterzukommen, um mir Gedanken zu machen. Die machen Yoga und alles Mögliche. Ich finde, jeder muss für sich schauen, was passt. Aber die Gefahr ist, dass man in einem Rad drinsteckt, ein Hamsterrad, dass man nicht mehr diesen Freiraum hat, wirklich frei zu denken. Deswegen kann ich jedem empfehlen, für dich zu schauen, was passt für mich am besten.
Ich habe Sie ja 2016 schon einmal interviewt zu meinem Buch Sinnstifter und Sie damals nach Ihrem Führungsstil im Verlag gefragt. Und Sie haben spontan geantwortet, offen für Argumente. Dabei haben Sie allerdings auch zugegeben, dass es Ihnen noch nicht ganz so leicht fällt, auch immer mal loszulassen. Hat sich das auch durch diese Klosteraufenthalte und im Laufe der Zeit verändert? Oder wie schaut es zurzeit aus, ganz aktuell?
Also das Unternehmen hat sich ja sehr stark weiterentwickelt. Als ich angefangen hatte, da waren wir zu 15 oder 20 Leuten. Jetzt sind wir fast 60, also irgendwie jetzt 58. Und wenn Sie ein Unternehmen haben, das wächst, dann sind Sie gezwungen, loszulassen. Also das geht gar nicht mehr. Man kann kein Unternehmen führen mit Dutzenden Leuten. Das bedeutet halt ein starkes Vertrauen in das Team. Und natürlich immer wieder die Frage, halt, was sind die richtigen Köpfe, um diese Verantwortung mitzutragen. So, deswegen Es ist immer noch so, es gibt Bereiche, wo ich tief drin stecke und dann gibt es ganze Bereiche, wo ich überhaupt gar nicht mehr weiß, was mein Team macht. Aber ein gutes Vertrauen habe, dass das sehr, sehr gut läuft. Ohnehin die Idee halt immer Leute einzustellen, die sehr viel besser sind als man selbst, wo man dann mit einem guten Vertrauen auch wirklich zurücktreten kann, sagen, komm, die machen das besser, als ich das selbst könnte.
Das heißt, es gibt Bereiche, da entscheiden die ganz für sich alleine und sie sehen irgendwann Ergebnisse und denken, ach guck mal, das haben wir jetzt auch gemacht. Oder wie läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also wenn Sie mal die Chefredaktion angucken, nur mal als Beispiel, das Magazin, ich meine, Impuls ist ja 1980 losgelaufen als Magazin, da gab es ja gar nichts anderes. Das liegt in der Hand der Chefredaktion. Das wird von
Und da
den.
sind Sie gar nicht mehr drin, weil Sie waren ja auch mal selber Chefredakteur, ne?
Genau, ich war Chefredakteur bis, weiß nicht, vor 5, 6 Jahren. Und jetzt bin ich Herausgeber. Herausgeber ist ja auch noch eine inhaltliche Funktion. Ich bin ja nicht nur irgendwie geschäftsführende Gesellschafter, sondern auch Herausgeber. Aber die gesamte inhaltliche Steuerung des Magazins liegt bei der Chefredaktion. Das heißt, die Chefredaktion entscheidet, was ins Magazin reinkommt und was nicht. Bevor das Magazin gedruckt wird, lese ich die Titelgeschichte, weil ich ja einen Text darüber schreibe, das Editorial am Anfang. Deswegen sollte ich das vorher mal gelesen haben und gebe auch noch meine Anmerkung dazu. Aber das ist eigentlich alles, was ich lese. Ich werde hin wieder noch gebeten, das Format mein größter Fehler dazu noch etwas beizutragen und so weiter. Also es gibt schon noch Dinge, wo ich halt dann eine Rolle spiele, aber die gesamte Planung und auch die Abnahme des Magazins liegt in der Chefredaktion und nicht bei mir.
Sie sagten gerade, Ihr Team ist jetzt angewachsen auf gut und gerne 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber Sie haben ja auch, wie alle Unternehmen, auch durch Corona plötzlich ganz neu denken müssen, schätze ich mal, ne? Es gab Homeoffice, es gab dezentrale Führung. Wie hat sich das so in dem Team und für die Entwicklung des Ganzen ausgewirkt bei Ihnen?
Also das war für uns ein absolutes Schlüsseljahr, im März 2020. Das war ja die Zeit, als Corona wirklich, als die Lockdowns kamen. Und ich weiß noch genau, am 1. März 2020 war ich in San Francisco. Damals gab es noch Unternehmerreisen, die Impulse in Silicon Valley und auch nach China organisiert hat damals. Und am 1. März gab es den ersten Toten in den USA. Und ich war da, weiß ich, mit 20, 30 Unternehmern unterwegs. Und das war die Woche, als dann der Google Campus geschlossen wurde. LinkedIn machte dicht. Wir hatten einen Termin mit dem Inhaber von Zoom, der dann anrief und sagte, ja, wir müssen das leider jetzt absagen, weil ich habe mein Team gerade nach Hause geschickt. Dann haben wir quasi von einem italienischen Restaurant aus eine Zoom-Konferenz mit dem Zoom-Inhaber gemacht. Also das war wirklich die Woche, als das Silicon Valley dicht machte und klar wurde, was das bedeutet. Und wir haben dann gerade noch mit Ach und Krach die letzten Flüge nach Europa zurückbekommen. Ich habe meine Kinder dann in Tirol getroffen zum Skifahren. Und ich weiß noch genau, die Woche drauf, dann donnerstags auf der Skipiste mit der Chefredaktion, der Verlagsleitung haben wir entschieden, ab Montag alles Homeoffice. Und als ich dann irgendwie einen Tag später nach Hause fahren wollte, nach Deutschland, hat das Robert-Koch-Institut entschieden, dass Tirol ein Risikogebiet war. Und damit war ich de facto weg vom Fenster, vom Bahnhof direkt nach Hause. Und damit war ich monatelang nicht mehr im Verlag, genau wie mein gesamtes Team. So, und diese Phase damals hat alles völlig verändert. Wir haben damals mehr als 1 Million Umsatz eingebüßt in einer Woche, weil alle Anzeigen raus, alle Reisen storniert, alle Seminare storniert, alle Kooperationen, also alles weg. Und wenn man weiß, dass Impulse einen Überschuss macht, weiß nicht, von 100.000, vielleicht auch mal 200.000, wenn es gut läuft, dann 1 Million Umsatz zu verlieren, ist halt wirklich dramatisch so. Und dann war das natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und das hat man fast verdrängt, aber damals war es so, dass die Post mir sagte, wir wissen gar nicht, ob das Magazin noch ausgeliefert werden kann. Die Druckerei meinte, es ist völlig unklar, ob wir das Magazin noch drucken können. Also das war eine Phase, als alles völlig offen war. Und dann haben wir gesagt, wir stoppen das jetzt. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kunden jetzt von uns Unterstützung bekommen. Also nicht irgendwann, sondern jetzt. Und dann haben wir für eine Woche ungefähr ein Corona-Portal aufgebaut, ein digitales Portal. Und haben dann Tag für Tag von mir zu Hause aus, habe ich das moderiert, mein Team war überall verstreut, haben wir jeden Tag die besten Experten geholt, um die Unternehmen zu unterstützen. Also meinetwegen von Finanzexperten, Leute, wie gehe ich mit meinem Team um, Therapeuten, Psychologen, also alles, was man damals brauchte, jeden Tag. Und wir haben recherchiert und haben das jeden Tag verschickt an tausende Mittelständler. Und ich habe damals einen Trick gemacht, ich habe keine Rechnung mehr verschickt, weil damals war die Devise Liquidität zusammenhalten, alle haben Liquidität zusammengehalten. Das heißt, wenn man dann irgendwie eine Rechnung von Impulse bekommt, hätten alle gekündigt in dieser krassen Phase. Also haben wir gesagt, kein Magazin mehr, alles digital, jeden Tag, auch samstags und sonntags durchgesendet, alles transkribiert, dass die Leute, tausend Leute das bekommen haben und keine Rechnung mehr. Und das haben wir, und dann habe ich mein Team gebeten, Kurzarbeit, das war so ein bisschen so eine Frage, irgendwie, wir haben ein finanzielles Problem, machen wir jetzt Kurzarbeit? Ich habe gesagt, nee, machen wir nicht. Wir müssen jetzt doppelt so viel arbeiten, nicht halb so viel arbeiten. Ich habe mit meinem Team einen Deal gemacht, habe gesagt, bitte verzichtet auf Gehalt, bitte verzichtet auf Urlaub, bitte, also was ihr beitragen könnt. Die einen hatten hohes Gehalt, die konnten auf Geld verzichten, die anderen konnten auf Urlaub verzichten. Die dritten waren im Unternehmen gar nicht so gebraucht, weil in dem Moment alles zusammenbrach. Es gab bei jedem eine eigene Situation. Wir haben gesagt, wir gucken, was braucht ihr privat, was braucht ihr finanziell und was ist betrieblich notwendig. So dass wir für jeden Modell hatten. Und alles, was die Leute dann zusammengetragen haben am Geld, habe ich gesagt, bekommt ihr zurück. Es gibt einen Besserungsschein, das habe ich mit Anwälten damit ausgearbeitet. Sobald es Impulse besser geht, werdet ihr das Geld zurückbekommen. Und was da passiert ist, ist eine völlige Transformation. Das ganze Impulse-Kosmos wurde digitalisiert. Wir waren extrem schnell. Und das Irre im Nachhinein, muss man sagen, das war das erfolgreichste Geschäftsjahr, das wir jemals hatten. Das gesamte Geld habe ich noch am Ende des Jahres dem Team zurückgezahlt. Und was uns gelungen ist, in der Transformation, ist das gesamte Geschäftsmodell von Impulse zu drehen. Das war früher vor allem ein Magazin und ein bisschen nebenbei. Und in dem Moment wurden wir halt durch Corona gezwungen, extrem digital zu werden, konnten aber im direkten Austausch mit unseren Mitgliedern den Unternehmern helfen, sie unterstützen, Experten dazu ziehen, die helfen konnten. Und damit hat sich die Marke verwandelt.
Mit anderen Worten, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre diese Transformation vielleicht irgendwann mal gekommen, aber nicht so schnell und nicht so konsequent.
Absolut. Also das ist, muss man sagen, der absolute Glücksfall. Ich weiß, dass das ein bisschen zynisch klingt bei all den tausenden Toten, die wir erleben mussten. Aber unternehmerisch gesehen halt, was Change-Prozesse angeht, war Corona ein absoluter Glücksfall. Übrigens, das kann man auch im Impulse-Netzwerk sehen. Es gibt ja tausende Unternehmer im Netzwerk. Es gab die einen, die es als Chance begriffen haben, die sich völlig neu erfunden haben, wie Impulse ja auch. Und es gab andere, da habe ich einfach gemerkt, die schaffen es nicht. Die kommen an die Grenzen mit ihren Teams. Auch psychisch kommen die an ihre Grenzen. Und ich habe dann später geschrieben, eigentlich ist Corona die Zeit der Wahrheit gewesen. Also das, was vorher an Vertrauen in einem Unternehmen war, an einer guten Firmenkultur, hat sich auch dann ausgezahlt in der Krise. Aber Unternehmen, die das vorher nicht geschafft haben, ein Vertrauen aufzubauen, eine Firmenkultur, wo man füreinander eintritt, die haben auch in der Corona-Krise ein Riesenproblem gehabt. Und das zweite Thema Liquidität. Es gab Unternehmen, die hatten von der Fassade, sahen die total schön aus. Aber als dann hart auf hart kam, merkt man, da ist überhaupt keine Reserven und gar nicht. Das Geschäftsmodell ist wirklich also ein bisschen schwierig. Und auch das hat man damals gesehen. Spreu hat sich von Weizen getrennt. Das war eine äußerst spannende Zeit. Heute würde ich sagen, ohne die Corona-Krise hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Also mit meinem Team zusammen das Modell wirklich völlig neu zu entwickeln, ganz neu voranzuentwickeln. Also da muss man den externen Schockfaktor haben, um das schaffen zu können.
Das bedeutet aber, dass Sie ja auch durchaus eine schon sehr, sehr gute Unternehmenskultur geschaffen haben, dass die ganzen Mitarbeitenden das auch alles mitgemacht haben, auf Geld erstmal verzichten. Und das war ja auch gar nicht klar. Sie können ja noch so viele Scheine ausfüllen und sagen, aber es war ja überhaupt nicht klar. Wenn das Unternehmen plötzlich pleite geht, ist es pleite, dann kriege ich nichts zurück. Also ein Risiko war ja für alle da. Also Ihre Unternehmenskultur war intakt, habe ich so das Gefühl. Und wahrscheinlich auch die Werte, mit denen Sie das Ganze unterfüttern, nehme ich an, oder?
Ja, also man muss dazu vielleicht sagen, dass wir immer sehr transparent gewesen sind, was Zahlen angeht. Also der Management-Buyout, der war, also 2013 habe ich Impulse rausgelöst aus dem Konzern Grunert Jahr. Und im ersten Jahr haben wir Geld verdient. So, und da haben wir eine Party gemacht nach einem Jahr und haben dann auf der Party das Jahresergebnis bekannt gegeben. Und alle haben gejubelt, ja. Im zweiten Jahr haben wir 500.000 verloren. Wir haben eine Party gemacht und das Ergebnis bekannt gegeben. Fast 500.000 Verlust und alle haben gejubelt. So, ja. Und warum haben die gejubelt? Weil es gar nicht um das Ergebnis ging, sondern um die Frage halt, wie wir uns strategisch weiterentwickeln. Das heißt, wir haben immer alle Leute mitgenommen, auch übrigens die Impulse-Mitglieder. Wir veröffentlichen alle Zahlen. Wir haben die Leute mitgenommen. Wie geht's uns finanziell? Wo stehen wir gerade? Warum treffen wir welche Entscheidung? Alles ist immer transparent gewesen bei Impulse. Dazu gibt's eine Gewinnbeteiligung. Das heißt, das Team bekommt ein Achtel der Gewinne ausgeschüttet. Dazu gibt es eine Mitarbeiter-GbR. Man wird Gesellschafter in einer GbR. Und wir, also das Impulse GmbH, schütteln Geld aus an die Mitarbeiter. Also all das trägt dazu bei, dass, glaube ich, ein hohes Maß an unternehmerischem Denken bei Impulse vorhanden ist, obwohl es ja Angestellte sind. So, und das war immer die Idee. Wenn ich möchte, dass mein Team unternehmerisch denkt, dass die das auch unternehmerisch mittragen, dann muss ich sie ja mitnehmen. Das heißt, sie sollen auch einen Blick auf die Zahlen haben, sollen verstehen, nämlich das Geschäftsmodell. Und jetzt zurück zu Corona. Ich glaube, das hat sozusagen die Grundlage gelegt. Also, das ist nur ein Teil davon, der Umgang mit Zahlen. Aber dass man dem Team auch sagen kann: Guck mal, das sind die Zahlen, so viel ist auch im Konto. Das müssen wir jetzt tun, und dann ist man mit dem Rücken an der Wand und das ist ein hohes Maß an Vertrauen da, und dann ziehen doch alle an einem Strang. Das kann man nicht schaffen, wenn man das nie gemacht hat. Dann hat ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin nicht dieses Vertrauen. Aber bei uns war es immer normal, dass wir über Zahlen geredet haben, dass wir Zahlen gezeigt haben, dass wir sogar, wie gesagt, Gesellschafter hatten oder haben, eine GbR, sodass die eben auch den Jahresabschluss sich angeschaut haben, bevor wir den offiziell dann gemacht haben.
Haben Sie es dann womöglich geschafft in dieser Zeit? Sie sagten, Sie haben dann ein Unternehmernetzwerk aufgebaut, dass Sie Unternehmen, die Schwierigkeiten hatten, so Wege weisen konnten, Ideen mitgeben konnten, was sie jetzt machen können. Konnten Sie Unternehmen da so unterstützen, dass die dann doch es geschafft haben?
Absolut. Also ich habe, wenn Sie uns mal besuchen in Hamburg in unserem neuen Verlagsgebäude, also es ist ein altes, 100 Jahre altes Gebäude, das Machwerk. Und wenn man da reinkommt, auf der rechten Seite ist eine große Wand mit hunderten Stimmen von Unternehmern. Da steht sowas drin: Ihr habt mich gerettet und keine Ahnung was. Wir haben damals hunderte Briefe bekommen, Mails bekommen. Die Leute haben uns Geld überwiesen, einfach so aus Dankbarkeit, weil die gesagt haben: Ihr wart so schnell im Vergleich zu den Kammern, den Behörden, der Regierung. Also, weil Impulse halt jeden Tag sofort die besten Experten geholt hat, dass es sofort quasi diese Information weitergegeben hat, dass wir auf diese Weise sowohl das sozusagen, also was Finanzen angeht, Rechtsthemen angeht, Steuer, Förder, also all das, Fakten verwenden haben, aber eben auch den Leuten das Gefühl gegeben haben: Ich bin nicht alleine. Und das hat den Leuten Mut gegeben. Und zwar damals nicht nur eine Frage halt, wo kommt Kapital her, was ist mit meiner Liquidität, sondern auch, habe ich überhaupt die Kraft, noch da durchzukommen. Und da haben wir von vielen Unternehmern Rückmeldungen bekommen, dass Impulse da eine riesengroße Rolle gespielt hat, dass sie das nicht durchgestanden hätten alleine.
Sind die Ihnen alle treu geblieben?
Das glaube ich nicht, dass jeder Einzelne treu geblieben ist, aber es sind halt sehr, sehr viele treu geblieben, mehr als sonst. Das muss man sagen, es war schon eine Dankbarkeit. Also die Leute, die das vielleicht gekündigt hätten, haben dann gesagt: Nee, boah, was ihr gemacht habt, das war so gut, ich bleibe dabei. Ich habe das noch Jahre später gehört: Oh, Herr Förster, ich muss Ihnen nochmal sagen. Also vielen Dank für damals, was Sie da geleistet haben. Also das ist irre, das hat bei ganz, ganz vielen einen Eindruck hinterlassen. Und ich glaube aber auch, dass wir so eine Kundennähe kaum hätten aufbauen können ohne so ein krasses Ereignis.
Sie sind damit ja quasi zu so einem Role Model auf dem Zeitschriftenmarkt geworden. Sie haben durchaus ja schon Traditionsmagazin, sagt 1980 gegründet als ganz klassisches Magazin und jetzt weiterentwickelt zu so einem interaktiven Unternehmensnetzwerk. Das ist ja schon eine beeindruckende Transformation, aber das Magazin gibt es ja auch noch nach wie vor. Das wird ja noch verschickt.
Genau, das Magazin gibt es immer noch, aber wir sind nicht, ich würde mich nicht als Zeitschrift bezeichnen, das ist ein Unternehmernetzwerk. Und es gab auch Leute, die wollten im Netzwerk Mitglied werden und wussten gar nicht, dass es ein Magazin gibt. Ja, also quasi das Entscheidende ist halt, der Slogan heißt immer Know-how und Netzwerk. Es ist beides. Also wir vermitteln Wissen, unternehmerisches Wissen und Netzwerk. Aber ob das Wissen jetzt in Form eines Papiermagazins kommt, in Form eines Webinars, in Form eines Downloads, in einem Austausch, wie auch immer, also das ist nicht entscheidend. Und ich habe das damals schon vor 11 Jahren, als ich angefangen habe als Unternehmer, im Handelsregister reingeschrieben. Da steht nicht drin, wir sind ein Verlag, da steht drin, wir sind ein Dienstleister für Unternehmer. Und ich habe damals gesagt:
Ah, das heißt schon mit Weitblick damals.
Ja, ich habe gesagt, also meine Kinder sind abhängig von irgendwelchen iPhones, also Touchscreens. So, ich kann ja nicht als Unternehmer abhängig sein von einem Medium, Papier in dem Sinne, wo man gar nicht weiß, ob es das in 10 Jahren noch gibt. Also wenn man ein Geschäftsmodell auf einen Kanal aufbaut, ist das äußerst gefährlich. Deswegen haben wir gesagt, was wir aufbauen bei Impulse, dieses Netzwerk, muss unabhängig sein von einem einzigen Kanal. Und deswegen bei uns ist es ja so: Die einen lieben Papier, die anderen digital, die anderen persönlich, aber eigentlich machen alle alles. Aber jeder kann für sich entscheiden, was ist für mich mein richtiger Kanal.
Ist durch diese Geschichte mit Corona auch dann der Slogan Mach es entstanden? Hört sich ja erstmal so im ersten Moment so ein bisschen an wie ne, jetzt hier Leistung, Performance, Druck. Aber unter dem Aspekt von Corona gesehen ist es ja eher doch, ja, mach es einfach, pack's an. Oder wie ist das entstanden? Gab es den vorher schon oder ist der dann erst daraus entwickelt worden?
Das hat eine ganz, ganz alte Tradition. Das wurde, ich glaube, es war das 30-jährige Jubiläum von Impulse oder 35 Jahre, also 2010 war es oder 2015. Da gab es mal meine Vorgänger-Chefredaktion, also vor langer Zeit, haben damals einen Kreativwettbewerb gemacht mit verschiedenen Agenturen in Deutschland. Und da wurden halt Dutzende, da ging es um das Thema, wie kann ich für Unternehmertum werben in Deutschland? So. Und dann gab es halt ganz, ganz viele Einreichungen. Und ich, als ich Chefredakteur wurde 2009, also da war ich noch angestellter Chefredakteur im Konzern Grund, ja, habe ich mir das gesamte Archiv angeschaut und bin darauf gestoßen, ja. Und dann stieß ich quasi auf diese Einreichung von Werbeagenturen. Und eins davon war eine Postkarte. Da stand drin, macht dir keine Illusionen, Unternehmer können jederzeit scheitern, der Markt ist gnadenlos, lass dich lieber anstellen, hast du etwas Sicheres. So. Also so ein Text ungefähr, der war noch ein bisschen länger. Ich habe diesen Text quasi verkürzt, so auf, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist mal ein verkürzter Text, und habe dann wurde alles durchgestrichen, sodass diesem Text, mach dir keine Illusionen, such dir was Sicheres, mach es übrig blieb. Also quasi ganz, ganz viele Argumente für Angestellten-Dasein, alles durchgestrichen, und wenn sie es durchstreichen bleiben, die Begriffe mach es übrig. Das ist der Ursprung von dem Slogan mach es. Das heißt quasi eigentlich ein alter Kreativwettbewerb, den wir dann nochmal rausgeholt haben, den wir nochmal auf den Punkt gebracht haben, verkürzt haben und dann halt dieses, wir haben so einen gelben Button, wo steht mach es. Das ist quasi der Ursprung davon. Also eigentlich muss man sagen, mach es ist die kürzeste Definition von Unternehmertum. In der Corona-Krise haben wir einen anderen Slogan rausgeholt und der hieß jetzt erst recht. In der Phase, wo nicht nur die Pandemie als Krise da ist, sondern die Energiepreise gehen hoch, die Inflation kommt, Krieg und alles, was dann kam, haben wir halt einen Podcast gegründet damals und auch dann große Aktionen gestartet, multimediale Filme und so weiter und so weiter, immer mit dem Slogan, jetzt erst recht. Das war so ein bisschen nur die Idee zu sagen, es ist Krise und zwar nicht nur ein, sondern viele Krisen parallel. Und jetzt kommt es darauf an, genau in der Krise jetzt erst recht etwas zu tun, und das macht Unternehmertum aus. Deswegen neben dem Slogan mach es sehr stark aus das Thema jetzt erst recht.
Ja, mit dieser Jetzt erst recht Initiative haben sie dann ja auch 2023 so zwischen Freiburg und Greifswald innerhalb von einer Woche 10 innovative Unternehmen besucht, die sich da ja auch nicht nur aufs Jammern beschränken, sondern sich eben wirklich gegen diese Themen Pandemie, Krieg und Energiepreisexplosion stemmen. Und das stand dann ja auch noch mal unter dem Slogan Krisenmeistern Zukunft gestalten und dafür doch herzlichen Glückwunsch, haben Sie auch für dieses Projekt den Ernst-Schneider-Preis 2023 gewonnen. Können Sie mal so beschreiben, was das Besondere an diesen 10 Unternehmen war, die Sie da ausgesucht haben, und wie haben Sie die überhaupt gefunden?
Naja, ich habe quasi ein Lineal, oder mein Team, wir haben uns ein Lineal genommen, so ungefähr, geguckt halt quer durch Deutschland, wer liegt auf dieser Linie, was sind das für Unternehmen und wo sind da Unternehmen, die so gut sind, dass sie andere inspirieren. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In der Nähe von Stuttgart, ein ganz kleines Dorf, gibt es ein Unternehmen, das heißt I Love Maultasch. Ich liebe Maultaschen, I Love Maultasch. So, und das war eigentlich ein Catering-Unternehmen, die also Street Food, also die auf Märkten unterwegs waren, die halt Maultaschen verkauft haben. So, und dann kommt Corona. Alles bricht zusammen, weil es gibt keine Märkte mehr. Es gibt kein Streetfood mehr. Und was haben die denn gemacht? Die hatten die Idee, mit einem Metzger zusammen die Maultaschen einzudosen, also quasi Dosen zu machen. Und das bedeutete, plötzlich konnte man diese Maultaschen verschicken. Und sie konnten quasi über E-Commerce einen Webshop machen, und damit konnten die diese Marke I Love Maultasch plötzlich nicht nur im Stuttgarter Raum verkaufen, sondern überall, sogar international. Das heißt, die haben es geschafft, quasi aus einer absoluten Krise heraus als Team zusammenzustehen, ihr Geschäftsmodell völlig neu zu erfinden und damit neben dem, was sie früher gemacht haben, nämlich Street Food und Catering, nochmal diese Marke in eine ganz andere Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist so ein Beispiel, wo man sagt, okay, da bricht alles zusammen. Okay, jetzt erst recht. Eine neue Idee entwickelt und das mit großem Erfolg nach vorne gebracht. Das sind so Beispiele, die wir rausgegriffen haben. Und jedes von diesen 10 Unternehmen, die wir genommen haben, hat was Besonderes gemacht. Und unsere Idee war zu sagen, komm, wir nehmen 10 ganz verschiedene Unternehmen, von kleinen Startups bis zu Milliardenunternehmen, und gucken, was die in der Krise gemacht haben, um andere zu inspirieren. Was können die selbst tun, um voranzukommen?
Das sind tatsächlich extrem originelle Ideen, finde ich gut. Und Sie sind ja ohnehin stark im Mittelstand unterwegs mit Ihrem Netzwerk, ne? Und haben ja auch viel Kontakt zu Unternehmerinnen und Unternehmern, denke ich mal. Wie nehmen Sie so die derzeitige Stimmung wahr? Wird zu viel gejammert oder ist das auch alles irgendwo ein bisschen berechtigt?
Also zuerst mal, ich habe jeden Tag, jeden einzelnen Tag mit Unternehmern zu tun. Ja, es gibt wahrscheinlich keine Marke, weil wir kennen jeden einzelnen unserer Kunden. Es gibt ja 4.000 Impulse-Mitglieder. Man muss sich bewerben, um bei Impulse dabei sein zu können. Also wir nehmen gar nicht jeden. Wir nehmen nicht Leute, die auf Akquise aus sind. Wir nehmen nur Leute, die wirklich Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Deswegen kriegen wir wahnsinnig viel mit, weil wir einen sehr intensiven Kontakt haben. Meine persönliche Wahrnehmung. Ich bin jetzt ja nicht, ich mache jetzt keine Forschung, keine empirischen Studien, ja, aber meine Forschung ist die, und das ist auch so ein bisschen das Bild von Impulse. Es ist eigentlich egal, was um uns herum passiert, sondern wenn der Markt brillant ist, kann ich trotzdem Insolvenz anmelden. Und wenn der Markt gerade zerfällt, kann ich trotzdem extrem erfolgreich sein. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen dem, was um mich herum passiert und dem, was ich unternehmerisch tue, was ich für Entscheidungen treffe, ich mit meinem Team, was für eine Firmenkultur habe ich, wie innovativ bin ich. Und das macht, würde ich sagen, die meisten Impulseunternehmer aus, dass sie, egal was um sie herum passiert, sie trotzdem halt Lust haben, etwas voranzuentwickeln. Deswegen natürlich gibt es Klagen über Bürokratie und ich weiß nicht was alles, aber vorwiegend, zumindest in meinem Kosmos, sind es Unternehmer und Unternehmerinnen, die sehr stark sich nicht aufhalten an dem, was um sie herum passiert, sondern selbst Entscheidungen treffen, um erfolgreich zu sein.
Ich habe vor kurzem mit der Dr. Katharina Reuter einen Podcast aufgenommen vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Da haben wir auch über das Thema, wie politisch sollten Unternehmen sein, gesprochen. Wie ist so Ihre Meinung dazu? Wie politisch sollten Unternehmen sein, jetzt gerade auch vor den Wahlen, die anstehen, sei es die Europawahl jetzt im Juni oder die Wahlen natürlich auch in Ostdeutschland, wo es eine Gefahr gibt, dass im schlimmsten Fall eine rechtsextreme Partei den Ministerpräsidenten stellen könnte. Wie sehen Sie das, welche Möglichkeiten haben da auch Unternehmen, ja, politisch einzuwirken? So hat ja beispielsweise Reinhold Wirth, alter Unternehmer, einen Brief an seine Mitarbeitenden geschrieben, wo er dann davor gewarnt hat, beispielsweise die AfD zu wählen und hat das eben auch entsprechend begründet, während andere Unternehmen, ich glaube, der Henkel-Chef auch sagt, ja, Unternehmen sollten sich nicht politisch äußern. Das wird ja auch jetzt stark diskutiert.
Also ich finde, Unternehmen sollten sich auf jeden Fall politisch äußern. Wir, also was ich sage, wir Unternehmer, Unternehmerinnen sind Teil der Gesellschaft, ein wichtiger Teil, genauso wie Gewerkschaften, wie Kirchen, wie Sportverbände oder was auch immer. Wir als Arbeitgeber spielen eine große Rolle, weil wir viele, viele Familien quasi versorgen und natürlich, man verbringt als Mitarbeiter, Mitarbeiterin ja einen Großteil der Zeit, teilweise mehr Zeit als privat in der Firma. So, deswegen finde ich, hat man da eine große Verantwortung. Ich weiß, dass sich sehr wenige Unternehmer engagieren in der Parteipolitik. Das muss man sagen, ist auch natürlich sehr anspruchsvoll, weil diese Langsamkeit muss man erstmal ertragen. Wenn man Unternehmer ist, ist man Chef, man kann schnell entscheiden. Aber diese Mühlen der Politik, das ist schon etwas, was natürlich nicht so einfach ist, das zu ertragen. Trotzdem finde ich es toll, dass es immer wieder einzelne Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die auch bereit sind, da wirklich auch richtig Zeit zu investieren, da reinzugehen. Und das ist halt insgesamt gut. Ich glaube, wir haben ein Problem, weil in Deutschland das Bild von Wirtschaft geprägt wird durch Großkonzerne. Und das hat gar nichts zu tun mit Wirtschaft. Also im Schnitt hat ein Unternehmen in Deutschland 9,4 Mitarbeiter. Das ist der Schnitt einer Firma. So groß, so klein. Wenn Sie in die Medien schauen oder anschauen, auf wen sich die Politik oder die Verbände konzentrieren, das sind das viel, viel größere Einheiten. Deswegen glaube ich, ist das schon sehr wertvoll, wenn Unternehmer bereit sind, in die Öffentlichkeit zu gehen, damit man ein realeres Bild bekommt von dem, was Unternehmertum ausmacht. Was die AfD angeht, ich habe letztens Impulse-Mitglied ausgeschlossen, weil diese Frau AfD-Thesen vertreten hat. Und das ist halt bei uns nicht in Ordnung. Also wir sind kein politisches Netzwerk, aber ich finde, wenn jemand anfängt, über andere herzuziehen und AfD-Parolen zu sagen, dann ist das für mich eine intellektuelle Beleidigung. Und das will ich anderen nicht zumuten. Und diese Frau habe ich dann herauskomplimentiert aus dem Impulse-Netzwerk.
Ja, Sie haben ja auch, hatten Sie das gerade schon gesagt, wenn man Mitglied werden möchte im Impulse-Netzwerk, muss man sich bewerben. Und eine Voraussetzung ist dabei zum Beispiel eben ein Bekenntnis zu den Werten des ehrbaren Kaufmanns. Was genau ist Ihnen dabei wichtig?
Es ist eine alte Tradition, ne, aus dem Mittelalter eigentlich schon oder dann in der frühen Neuzeit. Die Idee dabei ist das Begriff der Verantwortung. Ne? Also geht es um meinen Bauchnabel oder geht es ein bisschen mehr? Und dieser Begriff des ehrbaren Kaufmanns, da geht es eben darum, dass es eben nicht nur um mich persönlich geht, es geht eben auch um mein Team, meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, es geht um die Stadt, die Gemeinde, die Kommunität. Es geht um die Gesellschaft insgesamt. Es geht um die Umwelt. Das heißt, die Idee ist halt beim ehrbaren Kaufmann zu sagen, ich habe eine Verantwortung, die weit über das hinausgeht, was ich als Unternehmer in meiner kleinen Firma tue. Und das Zweite ist eben der Begriff der Verlässlichkeit. Ne? Also es kommt aus Florenz damals, diesen Handschlagvertrag quasi sagen, wenn ich dir mein Ehrenwort gebe, ne, das ist das, was gilt. Und das ist nach wie vor äußerst wichtig, finde ich, dass das, was man tut, mit dem, was man sagt, übereinstimmt. Wenn Sie bei uns im Machwerk sind, ich habe es eben schon erwähnt, gibt es einen Raum zum Thema Werte, wo wir die Kanaltugenden zeigen und so weiter. Und da ist an der Wand das berühmte Zitat von Pacioli, da kommt das Ganze her von dem ehrbaren Kaufmann. Also quasi damals in der Renaissance, in der Zeit, als die Städte in Italien aufgeblüht sind, ging es halt darum, dass sozusagen das Kaufmännische nur deswegen funktioniert hat, weil man sich vertraut hat. Und Vertrauen entstand durch die Übereinstimmung von dem, was ich tue, mit dem, was ich sage. Und das ist bis heute etwas, was uns sehr wichtig ist. Ich möchte keinen mit einem Unternehmer Geschäfte machen oder zu tun haben, der quasi sich nicht daran hält. Deswegen haben wir es bei uns reingeschrieben, nicht nur, weil wir jetzt in Hamburg sind, die Zentrale von Impulse ist in Hamburg, aber selbst wenn wir woanders wären, finde ich das ein sehr, sehr wichtiger Leitsatz, der für alle wichtig sein sollte.
Ja, der Begriff des ehrbaren Kaufmanns kommt aus der Hanse, kann das sein? Das ist so, ne, das ist so aus dem Norden heraus.
Ja, also wie gesagt, Florenz damals da und parallel in der Hanse, quasi zwei verschiedene Ursprünge halt für dieses Denken.
Ja, das ist eigentlich jetzt eine schöne Überleitung zu meinem Sinnstift. Der Sinnstift, den schicke ich immer gerne vorab zu. Das ist ein Bleistift, der über die Nutzungsdauer hinaus noch Sinnvolles erbringen kann, denn am oberen Ende gibt es so eine kleine Samenkapsel und wenn der Bleistift abgeschrieben ist, steckt man den einfach in den Blumentopf, gießt ihn und bekommt dann hoffentlich irgendwann schöne, kleine, hübsche Vergissmeinnicht.
Der Sinnstift.
Jetzt meine Frage dazu. Welchen Unternehmer oder auch welche Unternehmerin, der Sie so bisher begegnet sind, bewundern Sie besonders? Also wer hat Sie besonders auf Ihrem Weg inspiriert und warum?
Ich kenne so viele Unternehmer, aber um mal einen rauszugreifen, der auch den vielleicht viele kennen, ist Manfred Maus. Manfred Maus ist der Gründer von Obi. Und ich finde es sehr beeindruckend, weil nur die Obi-Idee zu haben, ist das schon mal nicht so schlecht. Aber er hat damals vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren, habe ich mit ihm über seinen größten Fehler geredet. Ich habe ja dieses Buch rausgebracht, mein größter Fehler. Und er hat damals diese berührende Geschichte erzählt, wo er in Versuchung geraten ist und es auch getan hat, zu bestechen. Das ging immer in Schwellenland, wo ein Baumarkt eröffnet werden sollte. Und er hat dann mir erzählt, und wir haben es dann auch abgedruckt mit seinem Einverständnis, als sein größter Fehler, dass damals 10.000 Euro geflossen sind an Bestechungsgeld. Und warum nenne ich jetzt ihn? Weil ich finde, das ist eine Größe, wenn jemand bereit ist, über solche krassen Fehler zu reden. Also man zählt dort auch, ist für ihn nicht viel Geld, aber es hat so seinen Werten widersprochen. Das hat gegen all das, wie er groß geworden ist, ist auch christlich geprägt worden. Dann die Größe zu haben, das einzuräumen, das finde ich wirklich vorbildhaft. Deswegen ist das so eine, wo ich sage, jeder von uns macht Fehler, aber dann auch offen zu sein, bereit zu sein, darüber zu reden und daraus zu lernen, ist etwas, was ich sehr vorbildhaft finde.
Ja, ich finde ihn auch eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich war mal im Werteforum von der Wertekommission und saß dann neben einem sehr netten älteren Herren, mit dem ich dann in eine angeregte Diskussion über ein Thema kam, was da vorne gerade war. Und er stellte sich dann hinterher als eben Herr Maus von Obi vor. Und das fand ich dann sehr beeindruckend. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich weitestgehend am Ende. Jetzt kommen noch 3 schnelle Fragen zum Abschluss. Nummer 1, nutzen Sie für Ihre Texte ChatGPT oder ein anderes Programm oder schreiben Sie selbst?
Ich schreibe selbst und lasse mir das kommentieren von ChatGPT, wie er es findet oder was ich noch anders machen soll.
Okay. Sie sind seit 11 Jahren verantwortlich für Impulse. Gibt es eine Situation aus den letzten 11 Jahren, wo es mal beinahe schiefgegangen wäre und Sie besonders Glück hatten?
Also nach dem Mansion Buyout haben wir 2 Verlustjahre gehabt, 2014, 2015, und da wurde es finanziell wirklich kritisch halt. Da muss man sagen, da wurde es richtig eng. Aber wir sind dann da rausgekommen, indem wir strategisch unseren Weg weitergegangen sind. Es war jetzt kein Glück, ja, aber es war zumindest eine Situation, wo es sehr eng wurde. Also quasi, wenn Sie mit Liquidität kämpfen, dann geht es nicht um Glück, sondern geht es um Klugheit, dass Sie gucken, was auf welchem Konto noch ist und wie wollen Sie dafür sorgen, dass Sie Ihre Rechnung bezahlen und auch alles gut reinkommt. Und das haben wir auch alles sehr seriös gemacht damals. Aber das war schon eine kritische Situation.
Gut, und die dritte Frage, Was wird denn so der nächste große Schritt sein, um Ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln? Womit werden Sie quasi diesen ganzen Markt noch weiter revolutionieren?
Wir sind ja schon einen Riesenschritt gegangen, indem wir uns sehr, sehr spitz konzentriert haben auf nur noch Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die Teams führen, die Lust haben, weiterzukommen. Ich glaube, dass das Große, was jetzt auch alle ja verstehen, ist die künstliche Intelligenz. Auch da sitzen wir natürlich dran. Und das eine ist quasi, was gibt es überhaupt für Informationen, die man vermitteln kann? Und was sind dann wirklich personalisierte Informationen, die sehr, sehr genau verstehen, was ist genau das, was ich gerade brauche? Und da, wenn man die Vision von Impulse liest, mit dem Impulse-Team machen wir alle 5 Jahre quasi eine Vision, wo wir in 5 Jahren sein werden. Wir legen sehr, sehr genau, wo wir hinwollen. Und da spielt das eine große Rolle. Und da werden wir natürlich im nächsten Jahr noch viele Schritte gehen. Wie können wir dafür sorgen, dass in einem Netzwerk nicht nur das passiert wie jetzt, man trifft auf hervorragende Unternehmer, die einen inspirieren, sondern wie kann man auch halt von der digitalen Steuerung dafür sorgen, dass man noch besser jemandem einen Nutzen stiften kann, indem man noch besser versteht, was ist genau das, was jemand in dem Moment braucht. Das heißt, das ist ein Zusammenspiel von quasi Emotionalität, Kundenbindung, aber auch von künstlicher Intelligenz. Das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall kommen.
Perfekt, also da können wir noch einiges erwarten. Ja, damit sind wir am Ende. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei meinem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Und natürlich ganz herzlichen Dank an meinen Gast, Dr. Nikolaus Förster, Geschäftsführer und Gesellschafter von Impulse Medien. In den Shownotes findet ihr natürlich den entsprechenden Link zur Webseite des Impulse, beziehungsweise des Impulse-Netzwerkes, wenn ich das jetzt richtig sage. Und so, dass ihr euch das angucken könnt, und falls ihr noch nicht Mitglied seid, womöglich mal drüber nachdenkt, das zu werden. Ihr findet alle Informationen dort. Mein Name ist Jürgen Schöntorf von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und wir haben ja in Deutschland durchaus einen starken Mittelstand, und dieser hat ja auch dann einen entsprechend großen Impact auf die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Und damit haben Sie natürlich auch eine große Verantwortung, denn Sie können auch Menschen zum Umdenken und Andershandeln bewegen. Sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet also auch Verantwortung für die Gesellschaft, die Umwelt und die Menschen zu übernehmen. Und was wir in diesem Podcast auch gelernt haben, von Dr. Nikolaus Förster gehört haben, ist es besser, sich in guten Zeiten um die Unternehmenskultur zu kümmern und eine Vertrauenskultur aufzubauen. Sie bewährt sich nicht immer in den guten Zeiten, aber definitiv in Krisenzeiten. Das haben wir in der spannenden Geschichte von den Impulse-Medien, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut heraushören können. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir auch ein Feedback geben. Die E-Mail-Adresse steht auch in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und vielen herzlichen Dank an Sie, Herr Förster, für dieses wirklich tolle Gespräch.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.